ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Matthias Grüb ist hier, herzlich willkommen.
Ja, hallo, guten Morgen, Frau Kessler.
Sie sind Augenarzt und Verlagsgründer aus Freiburg. Wir müssen gerade beide so ein bisschen lachen, weil ich gesagt habe, Sie spicken hier auf den Zettel und gucken, was draufsteht.
Ja, und ich habe gesagt, ich kann es nicht lesen.
Und ich habe gesagt, als Augenarzt müssen Sie doch wahrscheinlich über Kopf lesen können, oder?
Ja, sollte man denken, aber irgendwie, ich will auch nicht zu sehr drauf spickeln, also ich bin ganz frei.
Das ist super. Und was sagen Sie denn als erstes? Sie sind Verlagsgründer und Augenarzt. Wenn Sie gefragt werden, was Sie beruflich machen, was kommt als erstes?
Ja, das kommt auf den Kontext drauf an, wo ich gerade bin. Wenn ich im Krankenhaus bin oder in der Praxis, dann spielt der Verlag natürlich keine große Rolle. Und wenn ich in der Buchhandlung bin oder, weiß ich nicht, auf irgendeiner Messe, dann steht der Verlag natürlich an erster Stelle. Also ich kann das ganz gut trennen.
Das heißt, Sie blenden das andere automatisch aus?
Ja, kann man ja nicht hundertprozentig ausblenden. Also bist ja beides irgendwie, bist ja da irgendwie so ein Zwitter und es gibt ja genügend Überschneidungen den lieben langen Tag. Aber die Rollen sind schon unterschiedlich, ja.
Welche Leidenschaft ist denn größer?
Das ist eine schwierige Frage. Also die Leidenschaft für Bücher, die ist auf jeden Fall älter, das kann ich sagen. Das geht sicherlich weit in die Grundschule zurück. Und die Leidenschaft für die Medizin, die kam später. Und ich mache aber beides gern, muss ich sagen. Also ich wollte jetzt nicht eins von beiden lassen im Augenblick.
Wobei die Leidenschaft für die Bücher beruflich sich dann erst vor wenigen Jahren durchgesetzt hat. 2021 haben Sie dann einen Verlag gegründet. Was war da der Grund zu sagen, so jetzt seit der Grundschule mag ich die Bücher so sehr, jetzt muss ein Verlag her?
Also jetzt muss ein Verlag her, das kam tatsächlich erst später. Ich wollte gerne nochmal was anderes machen. Also das ist so ein paar Jahre her, dass ich eben so die Überlegung hatte, ja, was kommt denn noch? Mache ich jetzt einfach noch 20, 30 Jahre Augenheilkunde und das war's. Und ich wollte nochmal was richtig Neues machen. Nicht einfach nur irgendwie ein exotisches Hobby oder irgendetwas, sondern wirklich was Neues. Und dann saß ich mal abends mit einem Freund zusammen. So beim zweiten Bier habe ihm mein Leid geklagt. Mensch, ich würde gern was machen, aber weiß nicht so recht was. Und dann sagte der, ja, dann gründe doch einen Verlag. Ja, und Sie sehen ja, was draus geworden ist.
Ist das, denke ich gerade so an die Situation, ist das so, wenn Menschen in der Lebensmitte sind, sozusagen nochmal Bilanz zu ziehen und zu gucken, was käme noch, was habe ich erreicht? Hat es damit so ein bisschen zu tun?
Die Frage habe ich mir natürlich auch schon gestellt, ob das jetzt meine Form der Midlife-Crisis ist.
Ich wollte das Wort nicht in den Mund nehmen.
Ja, das dürfen Sie schon, keine Angst. Das habe ich, also wie gesagt, habe ich mich auch gefragt. Ich weiß es nicht, das mag sicherlich da irgendwie mitschwingen. Aber ich sag mal, wenn es meine Verarbeitung der Midlife-Crisis ist, dann muss ich sagen, habe ich es eigentlich ganz gut gemacht. Also hätte ich es viel schlechter machen können.
Hat es vielleicht mit einer Sinnfrage zu tun? Wobei Augenarzt natürlich ein sehr sinnvoller Beruf ist.
Ja, weiß nicht, Sinn des Lebens. Ich glaube, so alt bin ich noch nicht, als dass ich mich da intensiv damit auseinandersetze.
Wollte ich nicht unterstellen.
Aber ja, es war so der Wunsch, da was anderes zu machen, und zwar wirklich was ganz anderes. Also ich bin natürlich dann zwischenzeitlich auch mal über einen Medizinverlag gestolpert, der einen Nachfolger suchte, aber das kam überhaupt nicht in Frage, das war mir zu nah am anderen.
Wobei wir ja gerade in Zeiten leben, in denen es Verlage, insbesondere kleine Verlage, nicht leicht haben. Da hören wir eher von Schließungen als von Gründungen. Steckt da so ein bisschen Rebell in Ihnen?
Rebell weiß ich nicht, aber tatsächlich wollte ich dem auch was entgegensetzen. Also Sie haben natürlich völlig recht, die Zahl der Verlage, insbesondere der kleinen Verlage, die nimmt deutlich ab. Und das geht ja noch weiter. Es sind ja nicht nur die Verlage, die weniger werden. Wir haben deutlich weniger Neuerscheinungen als noch vor 10 oder vor 20 Jahren. Wir haben so eine Konzentration auf bestimmte Genre und wir haben natürlich die Konzentration der Großverlage ohnehin. Und das alles kann man, finde ich, so ein bisschen zusammenfassen mit einem Verlust an Vielfalt, und dem möchte ich eigentlich schon entgegengehen. Also das motiviert mich tatsächlich. Ich werde das nicht aufhalten können und auch unser Verlag wird das nicht aufhalten können, aber so ein bisschen dagegen finde ich gut.
Auf einer Skala von 1 bis 10, was sagen Sie, wie viel Mut hat es gekostet, in diesen Zeiten einen Verlag zu gründen?
Also ich würde wahrscheinlich sagen 5, und vermutlich würden mich alle auslachen und würden sagen, ja, das ist ja jenseits der 10. Ich bin das ganz oft schon gefragt worden, und ich, Ja, in diesen Zeiten, ich meine, ich kenne ja keine anderen und ich weiß natürlich auch, dass es der Buchbranche vor 10, 20 Jahren besser ging und vielleicht vor 30, 40 noch besser, weiß ich nicht. Aber für mich kommt das ja nicht in Frage. Ich hatte jetzt diese Zeit und jetzt machen wir das und das ist gut.
Liegt es vielleicht daran, dass Ihnen der Beruf als Augenarzt auch noch die Sicherheit im Hintergrund geben kann?
Ja, das ist natürlich schon so. Und das ist ja bei fast allen unabhängigen Verlagen so, dass die Mitarbeiter in den Verlagen nicht davon leben, sondern dass sie so ein bisschen unterteilen in Brotjob und richtigen Job. Mhm. Die Unterteilung mache ich nicht, weil dafür mache ich Augenheilkunde zu gerne. Aber das ist natürlich so, ja.
Wie oft sind Sie dann als Augenarzt tätig und wie oft als Verlagsgründer?
Also das ist so halbe-halbe, würde ich sagen. Also ich bin eigentlich immer mindestens 3 Tage in der Woche in der Praxis, oft auch mehr. Und dann gibt es ja auch noch ein Wochenende, an dem man wunderbar arbeiten kann und einen außer den Kindern keiner stört.
Dieser Name, 8-Grad-Verlag, der hat mit dem Thema zu tun, mit dem Sie sich beschäftigen. Inwiefern?
Na, das orientiert sich am 8. Längengrad, der ja einmal so, also geht natürlich nicht nur durch Baden-Württemberg längs, geht natürlich viel, viel weiter hoch und viel, viel weiter runter. Aber der schneidet sozusagen gleich hinter Freiburg. Das war sozusagen Auslöser, das zu nehmen. Und das Thema, das ist eben ja alles rund um Baden-Württemberg oder um den Südwesten, wie wir sagen, was man da in Buchform bringen kann.
Sie haben die Regionalität als Thema für den Verlag gewählt. Was bedeutet Ihnen denn Regionalität?
Also gewählt, ich greife es mal von vorne auf die Frage, gewählt haben wir es aus 2 Gründen. Zum einen eben tatsächlich aus so einem ganz persönlichen Grund heraus, weil ich immer sage, ich bin so ein Südwestpflänzchen, mich kriegt man hier schlecht weg. Bin ja im Schwäbischen aufgewachsen und wohne jetzt seit 20 Jahren in Baden. Also das hat schon auch was mit mir selber zu tun und mit dem, was mir was bedeutet. Und ich muss ja auch den Verlag irgendwie vertreten. Ich bin ja mehr oder weniger Gesicht oder Kopf oder wie auch immer. Und das kann ich ja nur, wenn ich ein Thema habe, hinter dem ich selber auch stehe. Und der andere Grund ist, die meisten Verlage, die sitzen in Berlin. Und das ist ja völlig klar, du guckst, was vor deiner Nase sich bewegt und was da passiert. Und ich glaube eben, dass da der Freiburger Autor oder die Ulmer Schriftstellerin oder auch die ganzen Geschichten aus dem Südwesten einfach nicht so präsent sind oder so ein bisschen unterm Radar. Und das ist eben unser großer Vorteil. Wir sitzen mittendrin und sind da eben nah dran.
Was ist denn da die neueste Entdeckung, die Sie gerade gemacht haben aus dem Südwesten?
Die neueste Entdeckung, jetzt muss ich mal zurückdenken. Ehrlich gesagt, wenn ich jetzt an unser aktuelles Frühjahrsprogramm denke, dann ist es das Buch von Geoff Rodoreda, George Orwell in Stuttgart. Weil das war so tatsächlich so eine Entdeckung. Wir waren hier in Stuttgart auf einer Veranstaltung, hatten so ein paar Bücher dabei. Und da kommt da so ein Herr daher und guckt sich das so an und schaut so ein bisschen auf Hemingway im Schwarzwald. Und dann sagt er, wussten Sie eigentlich, dass George Orwell in Stuttgart war?
Ich hätte auch noch einzubieten, so nach dem Motto.
Genau, und dann habe ich gesagt, nein, das höre ich heute das erste Mal. Das ist ja super spannend. Und da sind wir dann eben dran geblieben. Also der Herr hat sich dann auch als unser späterer Autor herausgestellt und mussten wir immer so ein bisschen graben und so ein bisschen motivieren und hat aber doch dann relativ schnell Feuer gefangen und ja, und das Buch erscheint eben morgen. Also insofern ein sehr glücklicher Termin heute.
Wie landet ein Manuskript im Verlag und dann im Handel? Sie haben eben schon mal angefangen mit der Geschichte, als Ihnen jemand erzählt hat, ja, George Orwell war in Stuttgart und daraus ist dann irgendwann ein Buch entstanden. Vielleicht nehmen wir das an diesem Beispiel einfach mal.
Ja, also wie gesagt, der Geoff Rodoreda, der stand dann also da bei uns an dem Stand und hat das erzählt und dann kam man dann so ins Gespräch. Es hat sich dann herausgestellt, dass er hier, also er ist Australier und ist hier als Dozent für englische Literatur und beschäftigt sich eben mit George Orwell. Und dann gab es eben diesen ersten Kontakt zu ihm und wie gesagt, ist ja kein Deutsch-Muttersprachler, hat natürlich so ein bisschen Skrupel gehabt, jetzt ein deutsches Buch oder ein Buch auf Deutsch zu schreiben. Und wir haben ihm aber dann ganz gut zugeredet und seine Frau ist Deutsche, hat ihm da schon so ein bisschen geholfen. Unser Lektorat ist natürlich auch noch da und dann kommt also dann so ein Manuskript und dann der Autor denkt dann immer so, jetzt ist gut, jetzt das Buch ist quasi fertig und für uns fängt ja dann die Arbeit erst an. Geht dann ins Korrektorat, beziehungsweise erstmal ins Lektorat, dann geht das so ein bisschen hin und her, je nachdem mit dem Autor. Da gibt es Satz, Korrektorat, Herstellung, Druck, dann geht es zur Auslieferung und dann ist das Buch fertig, aber ja noch lange nicht draußen. Und dann, ja, beginnt Pressearbeit.
Muss ja irgendwie verkauft werden.
Ja, es muss halt dann raus. Ich habe früher schon immer gesagt, schöne Bücher machen kann jeder, aber du musst sie halt auch verkaufen können. Und dann kommt halt ja Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Vertrieb, Vertreter.
Hierbei ganz interessant, dass der Autor offensichtlich ja gar nicht überhaupt ein Buch schreiben wollte, sondern ihnen nur diese kurze Geschichte erzählen wollte. George Orwell war in Stuttgart. Wir denken bei George Orwell gleich an 1984. Was hat denn George Orwell mit Stuttgart überhaupt zu tun? Weil was ging denn bei Ihnen für einen Film ab im Kopf, als er Ihnen das erzählt hat? Da muss ja mehr passiert sein.
Naja, also zunächst einmal habe ich natürlich einen meiner Lieblingsautoren gesehen, der offensichtlich hier in der Heimat war. Und dann fragt man sich natürlich, was hat er denn eigentlich hier gemacht? Und tatsächlich war er als Kriegsberichterstatter hier und zwar ganz spät, ist im Februar 45, erst nach Paris und dann via Köln, Nürnberg letztlich dann nach Stuttgart und ist dann einen Tag, nachdem die Franzosen in Stuttgart einmarschiert sind, mit den Amerikanern hier angekommen. War insgesamt 4 Monate in Deutschland, zwischendurch mal zu Hause, weil seine Frau verstorben ist. Da war aber gar nicht lange, war nicht mal 2 Wochen, kam dann wieder her und ist dann im Mai 45 zurück und hat sofort angefangen, 1984 zu schreiben. Und die These...
Aufgrund der Erlebnisse.
Ja, also es gab wohl vorher schon Überlegungen und mal so eine Grundidee. Aber also irgendwas muss die Zeit ja mit ihm gemacht haben, sonst würde er ja nicht heim und sofort damit anfangen. Das finde ich eine super spannende Geschichte und bin froh, dass der einfach mal gekommen ist und gesagt hat, wussten Sie eigentlich.
So kann ein Buch entstehen. Es sind 67.000 Neuerscheinungen, die vor 2 Jahren in Deutschland auf dem Markt gelandet sind. Sie haben das eben schon mal anklingen lassen. Das sind mehr als 20.000 weniger als noch vor 10 Jahren. Bereitet Ihnen das Sorgen?
Das bereitet mir total Sorge. Weil natürlich kann man einerseits sagen, ja gut, 60.000 Bücher im Jahr, wer soll die alle lesen? Aber das ist ja nicht nur Belletristik. Da sind ja sämtliche Fachbücher mitgerechnet, dass Bildung mitgerechnet, Sprache und so weiter. Und ich finde das schon auch traurig, wenn ich jetzt in Buchhandlungen gehe und sehe die Spiegel-Bestsellerliste perfekt vertreten und sonst nichts. Weil also es gibt ja so viel mehr Geschichten zu erzählen. Und das ist ja immer wieder beim Thema Vielfalt. Ich finde, das kann man gar nicht genug betonen. Das muss alles raus, die Vielfalt muss
Seite
da sein.
Könnte man ja behaupten, naja, in diesen Zeiten, wenn was gut ist, dann setzt sich das schon irgendwann durch. Erleben Sie das?
Ja, es ist schwierig. Wir alle kämpfen ja um die Aufmerksamkeit. Interessanterweise geht das gar nicht nur den Verlagen so, sondern ich habe neulich mal in einem Gespräch mit einem Buchhändler, der hat mir das Gleiche erzählt. Er hat gesagt, ja, wir müssen irgendwie gucken, dass wir auf uns aufmerksam machen. Und insofern haben wir da schon ein Problem. Das sind wir auch bei dieser Konzentration, was wir vorher schon hatten. Und selbstverständlich haben große Konzernverlage auch ganz andere Marketingmöglichkeiten, um so ein Buch zu positionieren und da versucht halt jeder unabhängige Verlag, wir ja auch, irgendwie Antworten drauf zu finden und auszutesten, was funktioniert, wie kriegen wir die Bücher raus, wie kriegen wir die Wahrnehmung und die Aufmerksamkeit, die so ein Buch dann vielleicht auch verdient.
Aus Rangendingen schreibt uns Andrea Paulik, ich habe einen Sehrest von 12% und suche Kinderbücher für meine Enkel 0 bis 4, die ich vorlesen kann. Schrift sollte so 16 bis 20 sein, es muss ein Buch sein mit Bildergeschichten, wo die Kinder auch mitgucken können. Gibt es sowas im Verlag von Herrn Grüb? Es wäre ja naheliegend bei einem Augenarzt. Und?
Also im Augenblick gibt es das nicht, aber Sie haben natürlich völlig recht, kann man sicherlich mal drüber nachdenken. Unsere Überlegung ging bisher nie drüber hinaus, dass wir mal eine Lesebrille auf das Cover drauf kleben. Aber das würde natürlich in dem Fall nicht reichen. Nee, nehme ich gerne mit als Idee. Was man vielleicht als Tipp noch geben kann, mal schauen, ob es da nicht auch elektronische Kinderbücher gibt, weil die natürlich aufgrund der Vergrößerungsmöglichkeiten, die die E-Reader bieten, für Sehbehinderte eigentlich viele, viele Chancen haben. Aber wie genau das mit Kinderbüchern ist, weiß ich ehrlich gesagt.
Hat den Nachteil, dass das, was wir digital lesen, speichern wir nicht so gut ab. Also das ist immer noch schön, was Haptisches in der Hand zu haben. Aber da hat Andrea sie auf jeden Fall auf eine Idee gebracht. Vielleicht kommt dann da mal was. Also Andrea, herzlichen Dank dafür. Und wenn wir Sie als Augenarzt hier haben, es hieß ja früher immer, oh Nicole, verdirbt ihr nicht die Augen vom Lesen oder schlimmer noch Fernseh gucken, ist da eigentlich was dran?
Also das Fernsehgucken selber ist eigentlich nicht schlecht für die Augen. Beim Lesen, also die Omas, die hatten schon recht, als sie gesagt haben, guck, dass du gutes Licht hast.
Nicht da unter der Bettdecke.
Ja, genau, da ist tatsächlich was dran. Und was man leider auch sagen muss, ist, dass Lesen oder überhaupt Naharbeit die Kurzsichtigkeit fördert bei Jugendlichen. Ja, deswegen habe ich wahrscheinlich auch eine dicke Brille. Ja.
Wie können wir dem entgegenwirken? Es gibt auch teilweise so Lochbrillen, also die sind schwarz und sind da so ein paar kleine Löcher drin und dadurch muss man besonders fokussieren. Die sollen sogar 1 bis 2 Dioptrien rausholen können, stimmt es?
Es ist umstritten. Aber was es schon gibt, oder wenn man jetzt der Kurzsichtigkeit entgegenwirken möchte, das ist eben rausgehen, UV-Licht in die Ferne schauen, das bringt sicherlich was. Und es gibt auch bestimmte Kontaktlinsen und bestimmte Brillengläser, die die Kurzsichtigkeit ein bisschen bremsen. Sie machen sie nicht wieder weg, aber sie bremsen zumindest die Verschlechterung.
Und so ein bisschen trainieren können wir. Dann kommt eine Frage aus Weinsberg von Volker. Er schreibt uns, schreibt gerade ein Buch über meine 8 Monate im Gefängnis. Ich war eine Woche in der JVA und dann den Rest auf einem Bauernhof im Landkreis Heilbronn. Ich schreibe über das Leben dort sowie um Schicksale der Häftlinge. Ich berichte, was so jeder falsch im Leben gemacht hat. Natürlich ohne echte Namen. Dazu kritisiere ich die Justiz in Deutschland. Wäre das denn ein interessantes Thema für Sie? Was sagen Sie?
Für uns sind prinzipiell alle Themen interessant, die irgendwas mit dem Land zu tun haben. Und ich finde, das klingt tatsächlich erstmal ganz interessant. Was ich immer empfehle, ist, wenn jemand uns irgendwas schicken möchte, ein kurzes Exposé, dass wir auch wissen, worum es geht. Paar Zeilen Biografie, damit wir wissen, wer hat es geschrieben. Und dann am besten eine Leseprobe. Also einfach mal 1, 2, 3 Kapitel, dass wir uns mal ein Bild machen können.
Dann bietet jemand Gedichte an? Machen Sie auch Gedichte?
Haben wir bisher nicht gemacht. Nächstes Jahr wird es aber wahrscheinlich ein Gedichtband geben. Also auch da kann ich sagen, alles ist interessant, was irgendwie passt. Das ist ja die Vielfalt, die wir ja auch fördern wollen.
Die Frage ist nur von dem, was dann bei Ihnen als Angebot landet. Wie viel landet dann wirklich auch im Handel?
Ja, das ist tatsächlich relativ wenig. Das liegt aber einerseits daran, dass wir tatsächlich viel Manuskripte bekommen, wie eigentlich alle Verlage. Und viel, viel mehr, als wir tatsächlich machen können. Also wir machen vielleicht im Jahr, ich sag mal, 3, vielleicht auch 4 literarische Titel, weil wir ja noch ganz viele andere Genres bespielen.
Was kommt an Vorschlägen an?
3, 4 die Woche.
Ja. Also kann sich jeder ausrechnen, was da dann übrig bleibt. Ja. Haben wir eben schon gehört, Selbstverlag wäre eine Alternative dann.
Ja, also ich finde das tatsächlich ganz interessant. Ich habe ein Interview gehört mit Manuel Herder, dem Chef vom Freiburger Herder Verlag, und der hat das eigentlich ganz gut dargestellt. Er hat gesagt, Mensch, eigentlich ist ein Buch herauszubringen, war noch nie so einfach wie heute. Selbstverlag ist ja schon relativ aufwendig, aber es gibt ja hier Book on Demand, gibt's mehrere Anbieter. Und da kann man in Kleinstauflagen drucken, 10, 20, 40 Bücher, und dann kann man sehen, wie das funktioniert und wie das ankommt. Und auch das hat Herr Harder da sehr schön gesagt, wenn das dann gut ankommt, dann kommen auch die Verlage.
Nochmal auf die Bedeutung von Büchern zurückzukommen. Was bedeuten Ihnen persönlich Bücher überhaupt?
Ja, mir bedeuten Bücher wahnsinnig viel. Also ich würde mal sagen, da kommt erstmal meine Familie und dann kommen aber auch schon ganz schnell Bücher. Und wenn ich mir überlege, warum ist das so? Ich finde, Bücher helfen einem unglaublich, über den Tellerrand hinauszuschauen. Und die eröffnen einem so viele Welten, die man sonst nie erforschen könnte. Und dadurch werden wir alle offener für anderes und Neues und wahrscheinlich auch ein bisschen toleranter. Und das finde ich durchaus anstrebenswerte Eigenschaften.
Ich glaube, Elke Heidenreich hat mal gesagt, sie konnte als Kind wenig reisen, aber sie ist mit den Büchern durch die ganze Welt gekommen. Und das bestätigen Sie ja im Grunde auch, ne?
Absolut.
Gibt es Bücher, die Ihr Leben verändert haben?
Ja, das gibt es sicherlich. Ein so ein Erlebnis hatte ich tatsächlich, da war ich noch Schüler, wahrscheinlich so Oberstufenschüler, und da habe ich von Hermann Hesse Unterm Rad gelesen, und zwar tatsächlich nicht als Schul- und Pflichtlektüre, sondern so ganz freiwillig. Mhm. Und das war tatsächlich für mich so ein Erlebnis, wo ich dachte, das ist ja irre, es gibt ja noch andere, denen geht's genauso. Und das ist so lange her schon, und der hadert mit dem Gleichen, der hadert mit der Schule und mit sich und der Adoleszenz und was will ich mal machen? Und da habe ich mich total drin wiedergesehen. Und deswegen würde ich auch heute sagen, das ist eines meiner Lieblingsbücher.
Ist es nicht interessant, dass Sie gerade Hermann Hesse erwähnen? Und ich glaube, es geht vielen Menschen so gerade, weil sie dann auch sagen, ja, der hadert und so weiter. Gibt es so gewisse Autoren, die dann für gewisse Zeiten im Leben, wie eine Lebenskrise, steht Hesse ja, glaube ich, für viele Menschen, die Hesse dann für sich entdecken. Kann man das so unterschreiben?
Ja, glaube ich schon. Also das ist, wenn ich heute Unterm Rad das erste Mal lesen würde, würde es mir wahrscheinlich immer noch gefallen, weil es einfach natürlich auch eine unglaubliche schriftstellerische Qualität hat. Aber es wäre nicht mehr so meine Lebenssituation, und das hat einfach so super gepasst. Und da gibt es natürlich ganz viele andere noch, und bei anderen Menschen sicherlich genauso, wo man sagt, hey, das passt jetzt wie die Faust aufs Auge. Und ja, würde ich so unterschreiben.
Ist das vielleicht mit dem Schreiben genauso? Also die Menschen, die sich bei Ihnen melden mit Büchern und Manuskripten, dass die auch besondere Situationen aus dem Leben verarbeiten? Wie ist das? Wie nehmen Sie das wahr?
Ja, das glaube ich schon. Also insbesondere eben bei der Literatur, da ist nichts frei Erfundenes dabei. Es sind immer, wenn es nicht wirklich ganz autobiografische Geschichten sind, dann ist es das, was man heute so als autofiktional nennt. Aber und ich glaube auch, vielleicht ist das auch so ein bisschen der Schlüssel für eine gute Geschichte, dass man da so all in und mit allem, was einen bewegt, da reingeht. Ich glaube, dann nur so kommt vielleicht auch die Emotionalität in die Bücher. Und das ist ja das, was man nachher spürt.
Und dann wagen sich manche Menschen vor, wie auch aus Markdorf Roland Döring, der uns schreibt und sagt, ich habe 5 Leseproben an etwa 30 Verlage geschickt und jetzt warte ich seit 13 Monaten vergeblich auf Reaktionen. Meine Romane und Gedichte sind verschieden vom Thema her. Warum kann es denn sein, dass ich keine Antworten erhalte? Mir ist bewusst, dass in einem Verlag aber hunderte Manuskripte zu bearbeiten sind. Wie ist es bei Ihnen?
Also ich hoffe, ich lehne mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, wahrscheinlich nicht bei uns eingegangen, weil wir sagen üblicherweise auch ab, wenn wir was nicht nehmen.
Und nicht erst nach 13 Monaten.
Nein, wir bemühen uns, weil wir ja wissen, dass derjenige wartet. Das ist ja wie eine Bewerbung. Wenn du dich für einen Job bewirbst, dann schickst du deinen Lebenslauf dahin und dann willst du ja auch wissen, wie finden die mich. Und also wir sind zu dritt, die diese Manuskripte immer anschauen. Das bin ich, unsere Programmchefin und unsere Lektorin. Und nur wenn wir alle drei völlig überzeugt sind, dann denken wir an dem Buch weiter. Und da versuchen wir, sicherlich flutscht uns auch mal eins durch. Also falls wir es waren, tut mir leid an den Hörer. Aber eigentlich bemühen wir uns um Absagen dann auch.
Wobei ich da gerade an Joanne K. Rowling, die Harry Potter Autorin, denken muss, die hat ja auch zig Verlage angeschrieben und wurde dann immer wieder abgelehnt, bis es dann irgendwann mal geklappt hat. Ist Ihnen sowas schon mal durchgegangen? Haben Sie was abgelehnt, was später woanders groß wurde?
Groß wurde nicht. Also wir haben schon Sachen abgelehnt, die dann nachher in anderen Verlagen erschienen sind. Aber wir lehnen ja nicht nur ab, weil wir sagen, das taugt nicht oder das hat keine schriftstellerische Qualität. Wir lehnen ja auch Sachen ab, wo wir sagen, wir haben keinen Platz im Programm oder es passt thematisch nicht zu uns. Und manchmal ist es dann sogar so, dass ich mich dann eher freue, wenn ich weiß, das war eigentlich ein gutes Buch oder das ist ein gutes Buch und es erscheint dann bei A oder bei B oder so. Das freut mich eigentlich.
Was wäre der Tipp für Roland aus Markdorf?
Ja, unbedingt dranbleiben. Das ist tatsächlich noch gar nicht so viel. Ich habe mal gelesen oder gehört, dass vom Winde verweht 300 Mal abgelehnt wurde. Also da ist natürlich noch ein bisschen Luft, so frustrierend das natürlich auch ist. Dranbleiben, wenn man überzeugt davon ist, dranbleiben.
Sie haben sich mit Büchern auf die Verlagsgründung vorbereitet. Gab es denn etwas, worauf Sie niemand vorbereiten konnte?
Ja, also...
Warum müssen Sie jetzt lachen?
Ja, weil natürlich diese Bücher, also vor allem eines, ich glaube, das heißt sogar, wie gründe ich einen Verlag, bin mir nicht ganz sicher, das hat natürlich alles überhaupt nichts mit der Realität zu tun. Und man stolpert ja dann über alle möglichen Dinge oder fehlt es einem an Wissen, wie immer, wenn man sich so reinstürzt in irgendwas, so dass du dir das erarbeiten musst. Aber ich bin ja auch froh, ich bin ja nicht alleine. Glücklicherweise bin ich ja nur der größte Laie bei uns. Und alle anderen, die kommen ja aus der Verlagsbranche. Und da gibt es ausreichend Gelegenheit zu fragen.
Wobei das ja interessant ist, wenn Sie sagen, na, die Bücher stimmen alle nicht, die zum Thema Verlagsgründung geschrieben wurden. Also was fehlt denen dann? Das können Sie ja jetzt beurteilen.
Ja, also dass sie nicht stimmen, das so weit würde ich vielleicht nicht gehen, aber viele bleiben halt an irgendeiner Stelle sitzen. Also ich kann mich noch ganz gut, das fand ich damals schon ganz amüsant, als ich das gelesen habe, erinnern an so eine Stelle, wo einer geraten hat, also man sollte sich unbedingt ein Postfach anschaffen, weil das sehr professionell käme. Wir haben kein Postfach.
Okay, das brauchen wir in diesen Zeiten dann nicht mehr.
Briefkasten.
Ja.
Also da ja, ich glaube, was wirklich mehr hilft, ist einfach reden. Also wirklich, wie ich habe immer gesagt, ich bin wie ein Schwamm, wenn ich durchgehe, und jeder, der irgendwie Ahnung von der Branche hatte oder mir das vermittelt hat, dass er Ahnung davon hat, den habe ich einfach angezapft nach Informationen. Und trotzdem ist jedes Buch dann nachher wieder anders und jeder Entstehungsprozess ist anders und lernst bei jedem Buch wieder irgendwas dazu.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Sie gerade angesprochen. Wie sind Sie an die gekommen? Was gibt es da für besondere Geschichten?
Also das ist natürlich ganz unterschiedlich. Ich habe ja dann angefangen, als der Entschluss eigentlich dann da war, einen Verlag zu gründen, habe ich natürlich angefangen, mich in der Branche zu bewegen, und dann lernst du irgendjemanden kennen und der kennt einen und sagt, hier, das ist eine Lektorin, die kann ich dir empfehlen. Und dann nimmst du mit der Kontakt auf und dann passt das und die Chemie und die Ideen und so. Und die sagt dann, ja, brauchen Sie nicht eigentlich noch einen Hersteller? Ich hätte da einen.
Ja.
Und dann hast du plötzlich einen Hersteller. Und was ganz nett war eigentlich, es fehlte uns dann noch eine Grafikerin. Und dann hat mir jemand geraten, ja, das machst du doch nicht so schwierig. Jetzt gehst du an dein Bücherregal, ziehst ein Buch raus, das dir gefällt, und guckst mal, wer das gemacht hat. Und genau das habe ich gemacht. Also ich bin dann zu meinem Bücherregal, habe ein Buch rausgezogen, es war vom Wagenbach Verlag, und habe geguckt, wer hat denn das Buch gestaltet. Und dann haben wir die Gestalterin, habe ich dann eine E-Mail geschrieben, habe gesagt, was wir da so vorhaben. Und dann hat die zurückgeschrieben und gesagt, ja, das findet sie eine super Sache, sie ist dabei. Und so kamen wir zu unserer Grafikerin.
Und die ist dann in Freiburg?
Nee, die sitzt tatsächlich in Buenos Aires.
Okay.
Die kommt natürlich auch ein, zwei Mal im Jahr nach Deutschland, aber die lebt in Buenos Aires. Und das ist aber tatsächlich sogar ganz geschickt. Das klingt jetzt erstmal so unpraktisch, aber das ist total geschickt, weil ich sitze oft abends dann noch am Schreibtisch, also da, wo andere Menschen den Tatort gucken, sitze ich mich gerne nochmal am Schreibtisch. Und wenn ich dann irgendwas Gestalterisches habe, dann kann ich ihr das schicken.
Die sitzt durch die Zeitverschiebung passt das dann wieder.
Die Zeitverschiebung passt das. Und wenn ich morgens aufstehe, habe ich die Antwort.
Das kalte Herz, das Märchen von Wilhelm Hauff, das spielt ja im Schwarzwald, kam 2016 dann nochmal ins Kino. Wie kam der Klassiker bei Ihnen denn nochmal als Buch heraus?
Also ich bin ohnehin ein großer Fan von Märchen und ich liebe dieses Märchen. Es ist absolut eins meiner Lieblingsmärchen.
Vielleicht können Sie die Geschichte nochmal kurz erzählen für die, die es nicht kennen.
Die Geschichte, es geht Peter Munk, der als Köhler aufwächst und da aber unglücklich ist. Und der da ausbrechen möchte, der mehr möchte, junger Mann, kann man ihm nicht verdenken. Dann so in den Widerstreit zwischen zwei so, ja, mystischen Gestalten im Schwarzwald gerät einmal der Holländer Michel, an den er nachher auch sein Herz verkauft, und dafür ein kaltes Herz aus Stein bekommt und einmal das Glasmännlein, das ihn dann, ohne zu spoilern, vielleicht nachher auch rettet, vielleicht. Und das finde ich so eine zeitlose Geschichte, weil auch da, wir beschäftigen uns doch alle damit. Wir wollen doch alle wissen, wo geht die Reise hin, was wollen wir. Und ich hatte da mit einer Buchhändlerin in Freiburg drüber gesprochen, dass wir das machen wollen. In irgendeiner Form, und dann hat sie gesagt, kaltes Herz, das hat doch jeder schon im Schrank stehen und das war jetzt gerade auch erst im Theater und da haben wir überhaupt nicht gemerkt, dass einer das gekauft hat. Und das, ich wollte das aber nicht so sitzen lassen, weil mich dieses Buch einfach so umgetrieben hat, und dann haben wir überlegt, was können wir draus machen, haben uns an die Hochschule in Ravensburg gewandt, haben da mehr oder weniger ausgeschrieben, dass wir dieses Buch gerne machen möchten und einen Illustrator dafür suchen, und haben wie so einen kleinen Wettbewerb veranstaltet, mhm, und gewonnen sozusagen hat Christian Sobeck diesen Wettbewerb, und der hat das Buch dann für uns illustriert. Ich finde ganz mit ganz kräftigen, ja, mystischen Bildern.
Ich habe es gerade in der Hand. Ich fand den Kinofilm 2016 auch schon wirklich großartig, weil es so eine tolle Bildsprache ist. Und jetzt in Ihrem Buch, ich dachte gerade, oh Gott, ich habe das Buch kaputt gemacht. Weil ich dachte, sind die Seiten nicht richtig eingeklebt? Mhm. Nein, man kann das Buch dann nochmal öffnen. Es klappt sich etwas auf und dann sieht man nämlich was? Sie können es beschreiben.
Ja, in dem Fall sieht man einen Flößer. Also der, sag ich mal, der herstellerische Witz an diesem Buch ist, dass wir eben mit so Altar- oder Fensterfalzen arbeiten. Das heißt, Sie können das Buch einfach durchlesen, wie jedes andere Buch auch. Und Sie können aber auch einfach nur die Bilder durchblättern. Und das habe ich auch mehrfach so zurückgespielt bekommen, dass manche das so gemacht haben. Erstmal habe ich alle Bilder angeguckt, mhm, dann habe ich die Geschichte gelesen.
Und da haben Sie wirklich dann an der Hochschule jemanden gefunden, mhm, der dann die Illustration übernommen hat. Das ist ja auch für junge, angehende Illustratoren dann toll, so etwas als Referenz vorzeigen zu können.
Ja, das ist wahrscheinlich so. Und für uns ist es aber auch toll, weil wir halt so einen ganz unverbrauchten, mhm, Künstler haben, der überhaupt nicht festgelegt ist und mit dem man sowas dann auch entwickeln kann. Und tatsächlich sind wir mit Christian Sobeck jetzt am nächsten Projekt und haben aber, weil uns der damals in Anführungszeichen Zweitplatzierte auch so gut, ja, gefallen hat, mit dem haben wir zwischenzeitlich auch schon ein Buch gemacht.
Ich habe ein Zitat von Ihnen gefunden. Sie haben nämlich gesagt, der Gedanke, selbst die Bücher auszusuchen und zu gestalten, die andere Menschen lesen sollten, das war schon sehr faszinierend. Inwiefern geht es dann, wenn man es kritisch hinterfragt, dennoch nur um Ihren Geschmack und womöglich nicht so sehr um die Vielfalt?
Na gut, mein Geschmack kann ich natürlich nicht draußen halten, und natürlich mag ich alle unsere Bücher, und wenn ich eines gar nicht mögen würde, dann würden wir es wahrscheinlich auch nicht machen. Aber es sind sicherlich auch Bücher dabei, wo ich sage, da bin ich jetzt vielleicht gar nicht unbedingt die Zielgruppe, und trotzdem gefällt es mir und trotzdem macht es mir Spaß, oder es hat zumindest einen Aspekt, wo ich sage, ja, da gehe ich total mit.
Wir wollten über die Trendthemen sprechen und die kulinarische Heimat. Da haben Sie ein Buch rausgebracht mit dem Titel ganz einfach Schwaben. Was steckt drin?
Es steckt die kulinarische Heimat Schwaben drin.
Also, Linsen sehe ich vorne drauf.
Linsen sind vorne drauf, ja. Das ist ein Cover, das tatsächlich sehr unterschiedliche Gefühle hervorruft. Aber zu Ihrer Frage, was steckt drin? Unsere Programmchefin, die kam eines Tages und hat gesagt, ja, wir brauchen ein Kochbuch. Und ich habe gesagt, nein, wir brauchen kein Kochbuch. Und dann ging es so ein bisschen hin und her.
Was haben Sie gegen das Kochen?
Ich habe überhaupt nichts gegen das Kochen. Im Gegenteil, ich koche sehr gerne und esse noch viel lieber, als dass ich koche. Aber ich meine, letztendlich eine reine Rezeptesammlung, dafür braucht man heutzutage kein Buch mehr. Und ich sage immer, wenn ich wissen will, wie man Spätzle macht, dann frage ich entweder das Internet oder irgendwo habe ich noch so einen Zettel von meiner Oma, wo steht, wie viel Eier auf wie viel Mehl. Also dafür brauche ich kein Buch. Aber dennoch haben wir uns eben des Themas angenommen und haben überlegt, okay, aber was ist denn die Geschichte dazu, die man eben erzählen kann? Und dann haben wir relativ früh den Matthias Mangold gewonnen, ganz erfahrener Kochbuchautor, und haben den losgeschickt, exemplarisch typische Produkte, Erzeugerinnen, Landwirte abzuklappern und mit denen ins Gespräch zu kommen und einfach die Geschichte hinterm Produkt zu erzählen.
Weil es ums Geschichten erzählen geht.
Einfach. Es geht immer ums Geschichten erzählen. Und dann haben wir noch zwei Fotografen, haben wir gleich auch noch mitgeschickt, die das Ganze so, wie ich finde, ganz toll auch ins Bild gebracht haben. Und da ist jetzt eben herausgekommen, es sind Rezepte drin, es sind Geschichten drin, es ist eine Fotogeschichte drin. Also man kann das kochen, man kann das lesen, man kann das angucken, man kann ganz viel mitmachen. Und so, mit dieser Form des Kochbuchs, bin ich jetzt auch ganz happy.
Gab es eine Geschichte, die Sie überrascht hat vielleicht? Also gerade, wenn es jetzt um Linsenspätzle, alles, was man so mit Schwaben verbindet, Geisburger Marsch, irgendwas, wo Sie gesagt haben, hätte ich gar nicht mitgerechnet.
Oder da gibt es sicherlich ganz viel, aber eigentlich am interessantesten war für mich so ein kleiner Sidekick. Ich glaube, das war sogar in dem Linsenkapitel, wo einer Knoblauch anbaut. Mhm. Und ich glaube, das war auch gar nicht das Ziel, da hinzufahren und sich mit dem schwäbischen Knoblauch zu beschäftigen. Aber es ergab sich einfach so. Und dann zu sehen, ich kenne ja dann die Fotostrecken auch dazu, diese Knoblauchfelder und was sie alles daraus machen. Das fand ich schon irgendwie ganz interessant, weil wenn man mich gefragt hätte, zähl mal die 20 Kapitel auf, die in das Buch rein müssen.
Knoblauch wäre beim Schwabenbuch wahrscheinlich nicht unbedingt dabei gewesen.
So ist es.
Was liest denn der Verlagsgründer gerade? Was ist bei Ihnen angesagt?
Was habe ich zurzeit auf dem Nachttisch? Michael Connelly, Schwarzes Echo.
Geht um was?
Es ist ein Hardboiled-Krimi aus den 90er Jahren in Hollywood. Und es ist auch tatsächlich Absicht, dass ich etwas lese, was
so
überhaupt
gar nicht mit Ihrem Programm zu tun hat.
Exakt, weil sonst habe ich nämlich dauernd das Gefühl, ich muss mal schnell einen Kugelschreiber holen.
Ja. Wie ist es denn eigentlich mit Büchern, die nicht verkauft werden? Ich habe mal einen Beitrag gesehen, da ist der Autor dann mitgefahren und da wurden sämtliche Exemplare, die nicht verkauft wurden, geschreddert. Landet das wirklich alles in der Papierpresse?
Vermutlich ist das so. Also bei unseren Büchern ist das bislang glücklicherweise nicht nötig gewesen. Aber meistens durchläuft es dann vorher so eine Phase des modernen Antiquariats, wo eben dann versucht wird, die Preisbindung herabzusetzen. Das sind diese Kisten, die kennen Sie auch, die vor jeder größeren Buchhandlung steht mit Mängelexemplar.
Ja.
Und dann kostet es die Hälfte. Also das ist so ein Weg, wo man versucht, glaube ich, die Bücher zu retten. Genau. Und wenn alles nicht hilft, dann ist das wahrscheinlich tatsächlich so, wie Sie sagen. Dann landet es in der Papiertonne. Aber glücklicherweise bei uns sind wir von dem verschont geblieben.
Dann war das Schlusswort. Ich sage herzlichen Dank für den Besuch heute Vormittag in SWR1, Leute. Verlagsgründer und Augenarzt Matthias Grüb.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.